Vielen Dank, Georg Ressle, nach Köln und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Klarer hätten die Worte des Gutachters nicht fallen können. Eine Bilanz des Schreckens. So lautet das Fazit einer Untersuchung, die Missbrauch und sexualisierte Gewalt im Erzbistum München und Freising seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet hat. Und es ist ein kaum fassbarer Schrecken. Die Gutachter fanden insgesamt Hinweise auf fast 500 Opfer. Und dazu erheben sie schwere Vorwürfe gegen den emeritierten deutschen Papst Benedikt XVI. Der soll in seiner Zeit als Münchner Erzbischof nicht ausreichend gegen Missbrauchstäter vorgegangen sein. Was wusste er von den Vorgängen in seinem Bistum? Und was sagt die katholische Kirche dazu? Christian Wölfel.
Als Neunjährige ist Agnes Wich von einem Priester sexuell missbraucht worden. Heute engagiert sich die Münchnerin in betroffenen Initiativen. Die Erkenntnisse der Münchner Anwälte motivieren sie.
Heute wurde noch mal sehr entscheidend auf die Dynamik der Vertuschung hier speziell in München, wo das große Schweigen auch unter Betroffenen herrscht, hingewiesen. Und das ermutigt natürlich schon ein Stück weit. Es gibt wieder so einen Kraftschub, weiterzugehen.
1893 Seiten sind es geworden, gehalten in Kardinalsrot. Darin eine 82-seitige Stellungnahme von Benedikt XVI., die schon jetzt Kirchengeschichte schreibt. Bis vor kurzem war so etwas nicht vorstellbar. Ein Papst rechtfertigt sich gegenüber Anwälten. Es geht um seine Zeit als Münchner Erzbischof von 1977 bis 1982. Insgesamt in 4 Fällen werfen die Anwälte ihm Fehler im Umgang mit Missbrauchstätern vor. Benedikt selbst bestreitet das, führt an, keine Kenntnis von Vorgängen gehabt zu haben. Die Anwälte halten das nicht für plausibel.
Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet, wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu bringen ist.
Das trifft auf den spektakulären Fall des Priesters H. zu, dem fast 30 Betroffene zugeschrieben werden. Nach Übergriffen im Bistum Essen wird er 1980 nach München geschickt. Dort ist Josef Ratzinger Erzbischof. Bis heute bestreitet er, beim Beschluss zur Aufnahme dabei gewesen zu sein. Später wird H. erneut straffällig. Ebenfalls als sehr gravierend stufen die Anwälte die Einlassungen Benedikts zu den Taten selbst ein. Der emeritierte Papst schreibt etwa über einen strafrechtlich verurteilten Priester, der vor Mädchen masturbiert haben soll. Pfarrer ... ist als Exhibitionist aufgefallen, aber nicht als Missbrauchstäter im eigentlichen Sinn. Im Vatikan erklärte Benedikts Privatsekretär, der ehemalige Papst wolle das Gutachten sorgfältig prüfen. Benedikt drücke seine Scham und sein Bedauern über die Taten aus.
Erschreckend ist, dass Lügen, das Unwahrheitssagen von Josef Ratzinger, das ist sein Lebensthema. Immer wenn er in Bedrängnis gerät, wenn die Beweise auf dem Tisch liegen, sich dann auf die Version zu beziehen, ich kann es nicht gewesen sein, ich war es nicht, war nicht dabei. Das ist erschreckend, er hat heute sein eigenes Lebensbild zerstört.
Ebenfalls im Fokus der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Ihm werfen die Gutachter vor, den Umgang mit sexualisierter Gewalt lange nicht zur Chefsache gemacht zu haben. Er zeigte sich heute beschämt.
Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung.
Im vergangenen Juni hatte Marx bereits seinen Rücktritt angeboten. Papst Franziskus lehnte damals ab. Ob Marx erneut sein Amt zur Verfügung stellt, ist offen. Betroffene fordern mehr.
Die Bischöfe sollten in Deutschland kollektiv ihren Rücktritt anbieten und die Gläubigen sollten daran beteiligt werden, die Nachfolge zu regeln. Ich glaube wirklich, der Punkt ist erreicht, wo diese Täterorganisation in ihrer bestehenden Form so nicht mehr weitermachen kann.
Das Münchner Gutachten belegt, geschützt wurde immer das eigene Ansehen und das der Institution Kirche, nicht aber die Kinder und Jugendlichen.
Und zu dem Missbrauchsgutachten fürs Erzbistum München und Freising hat Timon Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Es ist ein Blick in den Abgrund mal wieder. Die Münchner Rechtsanwälte zeichnen das Bild einer unmöglichen Kirche. Unbarmherzig mit den Opfern, barmherzig mit den Tätern. Den Verantwortlichen im Erzbistum München-Freising stellt das Gutachten ein weitgehend verheerendes Zeugnis aus. Beginnen wir beim Amtsinhaber Kardinal Reinhard Marx. Ihm werfen die Gutachter vor, die Missbrauchsfälle lange nicht als Chefsache behandelt zu haben. Ab 2018 die Einsicht, so geht es nicht weiter. Marx ist Auftraggeber dieser Studie und hat bei der Beauftragung weder sich noch seine Vorgänger geschont. Womit wir bei Josef Ratzinger wären. Der war nur 5 Jahre Erzbischof in München von 1977 bis 1982. Ein Verantwortungsträger, der keine Verantwortung übernehmen will. Wortreich erklärt der emeritierte Papst, warum er sich in den 4 ihm zur Last gelegten Fällen nicht falsch verhalten hat. Er bestreitet jede Kenntnis. Er will an Sitzungen nicht teilgenommen haben, selbst wenn ihn das Sitzungsprotokoll als Teilnehmer ausweist. Er differenziert bei Tätern, ob diese als Priester oder Privatpersonen gehandelt haben. Als würde das für die Betroffenen irgendeine Rolle spielen. Mit solchen Spitzfindigkeiten zeigt Josef Ratzinger mehr als deutlich, dass es ihm immer in erster Linie um den Ruf der Institution ging und letztlich auch um seinen Ruf. Der ist nun gründlich beschädigt. Dabei wäre es so einfach gewesen. Ein Satz hätte genügt. Ich übernehme Verantwortung.
Die Meinung von Tilman Kleinjung. Bei ihrem Antrittsbesuch in Washington, da hatte sie sich noch ein baldiges Wiedersehen mit ihrem Amtskollegen Antony Blinken gewünscht. Und gerade mal 2 Wochen später ist das auch schon in Erfüllung gegangen. Diesmal war Annalena Baerbock die Gastgeberin in Berlin. Mit Blick auf die weiterhin so angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze suchen die Außenminister offenbar eine eng getaktete gemeinsame Absprache, auch mit den Verbündeten Frankreich und Großbritannien. Vor allem, um Russlands Präsidenten Putin zu signalisieren, wir stehen geschlossen in dieser Krise. Zudem herrscht auch etwas Klärungsbedarf nach US-Präsident Bidens Aussage bei seiner Pressekonferenz gestern darüber, was man den Russen in der Ukraine-Krise noch durchgehen ließe. Aus Berlin, Juli Kurz.
Es muss alles seine Ordnung haben, wenn sonst schon so viel Unklarheit herrscht. Hier bei der Atlantikbrücke wartet man noch auf den Besuch des US-Außenministers Blinken. Die Irritation aber ist schon da. Was sollten die Andeutungen von US-Präsident Biden letzte Nacht, ein geringfügiges Eindringen Russlands in die Ukraine hinzunehmen? Verwunderung bei manch Diplomat und Außenpolitiker.
Die Äußerung von Präsident Biden hilft nicht. Ich glaube, er hat das ausgesprochen, worüber nachgedacht wird.
Ich habe das nicht so verstanden, aber wir werden gleich hören, was der amerikanische Außenminister dazu zu sagen hat.
Der US-Außenminister weiß, als er in Berlin ankommt, er wird heute die Wogen glätten müssen, die sein Präsident aufgeworfen hat. Eigentlich will er in Berlin vor allem aber die Einigkeit des Westens demonstrieren, sich abstimmen mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Außenministerin Baerbock betont nach dem gemeinsamen Treffen, es ginge um den Erhalt der europäischen Friedensordnung.
Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere aggressive Haltung, jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen.
Und dann kommt sie, die Frage an Blinken. Was denn nun ein sogenanntes geringfügiges Eindringen von Russland in die Ukraine bedeuten würde? Wenn irgendwelche russische Militärtruppen sich über die ukrainische Grenze bewegen und neue aggressive Handlungen ausüben, dann hat das eine rasche, harte und gemeinsame Reaktion der USA, der Alliierten und Partner zur Folge. Klingt nach Schadensbegrenzung. Bei seinem anschließenden Besuch bei der Atlantikbrücke warnt der US-Außenminister dann vor einem Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges und erklärt, dass die Entscheidung bei Russland liege. Für Russland gibt es 2 Wege. Den Weg der Diplomatie zu Frieden und Sicherheit und den Weg der Aggression, der nur zu Konflikten, zu scharfen Konsequenzen und internationaler Verdammung führen wird. Während Blinken sich mit Bundeskanzler Scholz trifft, kommen News von der anderen Seite des Atlantiks. Auch Präsident Biden hat Klärungsbedarf. Es gibt keine Missverständnisse. Jegliche versammelte russische Einheit, die sich über die ukrainische Grenze bewegt, das ist eine Invasion. Immerhin das scheint am Ende des Tages wieder einigermaßen gerade gerückt in diesen diplomatisch hochsensiblen Zeiten. Für Blinken geht es nun nach Genf weiter. Der russische Außenminister erwartet ihn dort morgen. Die Gesprächskanäle sind offen. Nur für Deeskalation gibt's im Moment wenig Anzeichen.
Und über diese aktuelle Lage habe ich am Abend mit der Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Katrin Klüver-Ashbrook, in Berlin gesprochen. Guten Abend, Frau Klüver-Ashbrook.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Es wird gerade viel gesprochen in diesen Tagen, aber sind wir auch nur einen Schritt weiter bei der Deeskalation in der Ukraine-Krise im Vergleich zu vor einer Woche noch?
Wir sind weiter in dem Sinne, dass die Europäer und die Amerikaner nun besser und kohärenter an einem Strang ziehen. Denn das war in der letzten Woche wichtig, dass Moskau nicht unterschiedliche Nachrichten empfangen hat von unterschiedlichen Sendern. Und das ist nicht verkehrt. Also wir sehen eine erhöhte Reisediplomatie auf Europas Seiten. Und die Botschaft wird nochmal nachhaltig ausgetauscht, wenn sich der amerikanische Außenminister morgen mit seinem Kollegen aus Russland trifft.
Genau, das bringt mich dann zu der nächsten Frage. Wenn so der Ruf nach den Amerikanern kommt, welche Rolle spielen denn die deutschen und auch die europäischen Bemühungen da? Kommt es nicht sowieso eher auf das morgige Treffen beispielsweise, das Sie angesprochen haben, zwischen Blinken und Lavrov in Genf an?
Doch, es wird auf dieses Treffen ankommen, aber es muss natürlich einen Schulterschluss geben, also zwischen den Europäern und zwischen die Amerikaner darf kein Blatt passen. Wenn es darum geht, welches diplomatische Handwerkszeug, da geht es natürlich auch um Nord Stream 2, es geht um andere wirtschaftliche Sanktionen, es geht auch um SWIFT. Was kann man alles, mit welcher Methodik und welcher Sequenzierung in der Diplomatie könnte man diese Drohungen spielen und wann spielt man sie? Am besten effizient. Und die stärkste Macht, die das tun kann und vermitteln kann, sind die Vereinigten Staaten. Aber ausbaden müssten dann die Folgen der Sanktionen natürlich europäische Unternehmen. Und die NATO müsste mit den vier Battlegroups, die sie im Baltikum und in Polen hat, weiterhin Stärke beweisen. Also es muss sich sehr angleichen, es muss sehr direkt und genau abgesprochen werden.
Aber nimmt die russische Seite, Präsident Putin, die Europäer denn so ernst, wie er denn die Amerikaner alleine nur nehmen würde?
Nein, das tut er nicht, denn es gehört auch so ein bisschen, ja, Beweisen, diplomatisches Beweisen dazu. Dieser Präsident Putin empfindet natürlich sehr wohl die Ausweitung der NATO als, ja, und als schlimmste Verletzung russischer Souveränität im 20. Jahrhundert. Davon spricht er immer wieder. Aber umgekehrt ist es ja so, dass er schon sehr wohl mitbekommt, dass im Großmächteringen Amerika sich anfängt, auf China einzuschießen. Und es schwingt auch noch ein bisschen mit, dass Russland sich gerade in diesem Großmächtekampf beweisen möchte und möchte sagen, wir als Nuklearmacht, wir können auch anders. Und unser Bedrohungspotenzial ist weitaus erhöht und kann Europa und die USA vereint in der NATO, die größten Demokratien zusammen in diesem Zusammenschluss durchaus bedrohlich werden.
Da wird ja eine massive Drohkulisse gegenüber Moskau aufgebaut als Abschreckung. Aber zum Beispiel auch in der SPD, da gibt es welche, die sagen, man müsse das Ganze auch etwas mehr aus der russischen Perspektive betrachten. Werden denn Präsident Putins Bedenken, Stichwort NATO-Erweiterung, da auch ausreichend berücksichtigt, um da eine gemeinsame Lösung zu finden?
Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat heute eine vielbeachtete Rede bei der Atlantikbrücke und beim German Marshall Fund gehalten. Und es war eine Anklageschrift gegenüber russischer Vergehen, im Grunde genommen seit dem Helsinki-Abkommen von 75. Wenn Russland in der Tat an einer diplomatischen Lösung interessiert wäre, so der amerikanische Außenminister, dann könnte das sehr wohl geleistet werden. Und das würde sich am Verhandlungstisch leisten lassen und nicht mit dem Aufmarsch von über 100.000 Truppen und Cyberangriffen auf diverse Art und Weise auf die Souveränität der Ukraine und natürlich auch auf die europäischen Länder im NATO-Grenzgebiet. Und das hat sich doch als Anklageschrift sehr deutlich gelesen. Und es war ganz klar eine Ansprache, die gehen sollte an die sogenannten Russlandversteher hier in Deutschland, aber eben auch an die deutsche Bevölkerung.
Nun hat gestern in einer Pressekonferenz US-Präsident Biden für Irritationen gesorgt, indem er so den Eindruck erweckte, die Russen würden bei einem quasi kleineren Eindringen in die Ukraine oder Ähnliches nicht so wirklich hart bestraft. Ist ihm das irgendwie rausgerutscht oder war da Absicht dabei?
Nein, das war ein ehrlicher Joe Biden, der kurzzeitig vergessen hat, dass er vor der gesammelten Weltpresse steht und nicht in einem Raum voller Berater. Denn sehr wohl wird abgeschätzt werden, mit welchen Methoden man auf einen möglichen russischen Eingriff, egal welcher Sorte, dann reagiert, welches Paket man für welche Fälle schürt. Da war ein Joe Biden deutlich viel zu ehrlich, aber das gehört in das Handwerkszeug der Diplomatie. Er hätte es nur nicht vor der gesammelten Weltpresse sagen müssen, denn so musste das Weiße Haus gleich nachjustieren und es sah so ein bisschen aus, als würde er ja eigentlich aus dem diplomatischen Handwerksköfferchen sprechen. Das ist mit Sicherheit in Moskau mit Freuden aufgenommen worden.
Sagt die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Frau Klöver-Erschbruck. Danke für die Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.
Dem Klimaschutz in Deutschland geht die Puste aus. Gerade hat der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck warnend festgestellt, das Land werde dieses und nächstes Jahr seine Klimaschutzziele wohl nicht erreichen. Und selbst für 2030 sehe es im Moment ziemlich düster aus. Eigentlich will Habeck den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis dahin auf 80% verdoppeln. Aber vor allem beim Ausbau der Windenergie hapert es. Auch weil es in Ländern wie Bayern Einschränkungen und äußerst strenge Regeln für das Aufstellen der Rotoren gibt. Welches Klima da also bei Habecks Besuch im Südosten des Landes herrschte, berichtet Lorenz Storch.
Windkraft absägen mit uns nicht. Umweltschützer demonstrieren vor der bayerischen Staatskanzlei. Denn der Ausbau der Windkraft im Freistaat ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Zahl der Anträge für neue Windräder zuletzt auf null gesunken. Die Demonstranten hoffen auf den grünen Bundesminister Habeck, dass er Söder überzeugen wird.
Und dass Bayern als Hochindustrieland günstige grüne Energie braucht, das leuchtet jedem ein, der ein bisschen ökonomisches Einmaleins kennt und bestimmt auch den bayerischen Ministerpräsidenten.
In Bayern gilt für Windkraft die deutschlandweit strengste Abstandsregel 10H. Mindestens 10-mal die Höhe des Windrads muss der Abstand zum nächsten Wohnhaus betragen. In Bayern bedeutet das in der Regel mindestens 2 Kilometer. Ansonsten wird's schwierig mit der Genehmigung. Wagolshausen in Unterfranken. Auch die Windkraftgegner hier hatten beim damaligen Ministerpräsidenten Seehofer Druck gemacht für die strenge Abstandsregel in Bayern.
Die Windkraft zerstört unsere wertvollen Kulturlandschaften, unsere Wälder, schädigt die Tierwelt und die betroffenen Menschen sind oft massiv beeinträchtigt.
Ein paar Kilometer entfernt von Wagolshausen. Hier sollte ein Windpark entstehen, doch schon gelegte Fundamente mussten wieder abgerissen werden, nachdem die bayerische Abstandsregel eingeführt wurde.
10 Jahre Arbeit waren für die Katz, wie man so schön in Franken sagt. Wir haben 10 Jahre unseres Lebens für die Energiewende geopfert und wir wurden politisch abgeschlachtet.
Der grüne Habeck in der Staatskanzlei. Was holt er für die Windkraft raus bei CSU-Ministerpräsident Söder?
Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken der Windkraft.
Doch Söder hält fest an seiner Abstandsregel.
Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend.
Man einigt sich auf eine Frist. Bis März soll die bayerische Staatsregierung darlegen, wie sie trotz ihrer strengen Regel den Windkraftbau wieder ankurbeln will. Habeck hat dabei auch einen Verbündeten innerhalb der bayerischen Staatsregierung. Energieminister Aiwanger von den Freien Wählern ist ein Windkraftfreund. Er hat weitgehende Ausnahmen von den bayerischen Vorgaben vorgeschlagen.
Und ich bin überzeugt, wir sind heute ja Meilen weiter gekommen, als wir es uns vor einigen Tagen ja erhofft hatten. Ich glaube, wir sind einer Meinung.
Jetzt kommt es darauf an, ob auch Ministerpräsident Söder mitmacht. Wieder Vorlage in ein paar Wochen.
Und von Bayern nach Nordrhein-Westfalen, wo die Landesregierung zwar immer wieder betont, sie wolle die erneuerbaren Energien konsequent ausbauen, wo das aber ähnlich wie in Bayern nicht mit dem nötigen Tempo vorankommt. In Coesfeld allerdings, da ist das anders. Vergangenes Jahr wurden allein dort ein Viertel aller neuen Windkraftturbinen in ganz NRW gebaut. Und das ohne große Gegenproteste oder gerichtliche Klagen. Wie hat das denn geklappt? Und könnte davon neuer Schwung für die Energiewende ausgehen? Rupert Wiederwald war mittendrin in Coesfeld und zeigt, was die Stadt im Münsterland anders macht.
13 Windräder auf 230 Hektar. Im Letterbruch bei Coesfeld, Land, das mehr als 50 Bauern aus der Gegend gehört. Zwei von ihnen sind Johannes Peter und Clemens Schulze-Tast. Vor über 10 Jahren hatten sie die Idee, hier auf den Feldern, die sie seit Generationen beackern, Windbauern zu werden. Zentraler Gedanke dabei, das geht nur gemeinsam.
Wir haben im Münsterland von jeher eigentlich starke Nachbarschaften, die viel miteinander machen, die auch aufeinander vertrauen. Und diese irgendwie zu beeinträchtigen durch Egoismus, das war von vornherein so ein Ansatz zu sagen, nee, das riskieren wir auf keinen Fall, dass wir uns nicht verstehen. Wir müssen das zusammen machen.
Wir hatten vor Jahren im Grunde in Nachbargemeinden im Grunde Projekte gesehen, im Grunde, wo das gelaufen ist von Einzelkämpfern im Grunde. Und da gab es halt sehr viel Streit und Missgunst und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden im Grunde.
Die Windräder bedeuten für die Bauern vor allem eines, zusätzliche Einnahmen. Sie bekommen Pacht und konnten sich am Windpark beteiligen. Für viele eine Chance, ihre Betriebe umzubauen. Johannes Peter hat seinen Hof von Viehhaltung auf Ackerbau umgestellt. 500 Rinder hat er in diesen Ställen gehalten. Das lohnte sich zuletzt immer weniger. Die Einnahmen aus dem Windpark kommen da gerade recht.
wenn ich auf meinen Flächen, wie auch immer geartet, einen Ertrag generieren kann, dann hält es diesen Hof, diese Flächen im Markt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die althergebrachte Art der Bewirtschaftung ist, können wir unser vererbtes Eigentum weiterhin behalten und sind nicht gezwungen, das komplett aufzugeben.
Nicht nur die Bauern der Gegend sind im Boot, sondern auch die Stadt Coesfeld und ihre Bürgerinnen und Bürger. Theoretisch konnten hier alle Anteile kaufen, 400 haben es getan, bekommen etwa 6% Rendite. Außerdem gehen zwischen 100.000 und 200.000 Euro aus den Einnahmen an eine Stiftung, die ehrenamtliches Engagement fördert. Deren Etat steigt dadurch um ein Mehrfaches.
Ich denke, es hilft bei der Akzeptanz. Was insbesondere hilft, ist, dass die Gelder regional und ortsnah verwandt werden. Das heißt, dort, wo die Gelder generiert werden, kommen sie auch der Bürgerschaft und der Allgemeinheit zugute.
Akzeptanz braucht es, denn Windenergieanlagen sind nicht immer nur leise Riesen. So klingt es gerade bei Anlage 3, die Johannes Peter und Clemens Schulze-Tast uns zeigen. Die Rotoren von Anlage 3 müssen noch eingestellt werden. Oft gibt es wegen so etwas Proteste. In Coesfeld gab es die nicht. Milan Nitschkes Unternehmen hat den Windpark geplant und gebaut. Seine Firma kommt ebenfalls aus der Region.
Also was ganz Besonderes hier ist, dass es keine Klagen gegen diesen Windpark gab. Die haben sie nämlich sonst überall in Nordrhein-Westfalen. Sie brauchen nur Windkraftanlage sagen und schon bereitet jemand eine Klage vor. Und das Schöne ist hier, dass Bürgerschaft, Gemeinde, kommunales Unternehmen, Stadtwerke, die Flächeneigentümer alle zusammengearbeitet haben, Hand in Hand.
Seit vergangenem Jahr nun ist der Windpark Letterbruch am Netz. Aber 10 Jahre haben die Landwirte mit der Stadt Coesfeld und deren Stadtwerken daran gearbeitet. Denn auch wenn es keine Klagen gab, Gesetze, Regeln und Vorschriften waren ein Hindernis.
Also Gutachten über Vogelflug, Bodenbrüter, die alle abgearbeitet werden mussten mit teilweise dreivierteljährlicher, jährlicher Betrachtung einer einzelnen Art. Und wenn das dann der Genehmigungsbehörde nicht reichte, das Ganze erneut zu machen, das frisst wahnsinnig viel Zeit.
Sie haben gelernt, in langen Zeiträumen zu denken. Deswegen haben sie im Letterbruch vorgesorgt. Sie wollen selbst Wasserstoff herstellen, um den Strom zu speichern. Natürlich so, dass möglichst alle etwas davon haben.
Während hierzulande noch heftig über die Corona-Impfpflicht diskutiert wird, schafft Österreich Fakten und führt als erstes Land in der Europäischen Union die allgemeine Impfpflicht dafür ein. Das Parlament in Wien stimmte nach einer mehrstündigen Debatte dafür. So soll nicht nur die Impfquote von 75% gesteigert werden, etwa bei einem Peak im Wiener Stephansdom, sondern auch das öffentliche Leben dadurch wieder normaler verlaufen können. Auf den nun angenommenen Regelungstext hatten sich im Vorfeld nicht nur die Regierungsparteien ÖVP und Grüne verständigt, sondern auch die oppositionelle SPÖ. Anna Tillack berichtet.
Sonnenaufgang über der Wiener Hofburg. Am Ende dieses Tages wird Österreich erschöpft sein, aber eine Impfpflicht für alle Erwachsenen beschlossen haben. Als erstes Land in Europa. Doch der Weg dahin kostet alle Beteiligten Nerven. Während Impfgegner hier draußen die Innenstadt lahmlegen wollen, dankt sie innen, dass das Gesetz zur Impfpflicht eine Mehrheit bekommt. Pamela Rendi-Wagner ist Chefin der SPÖ. Ihr Ziel?
Ich persönlich, angesprochen von Ihnen, wünsche mir natürlich, dass hier alle zustimmen, auch seitens der sozialdemokratischen Fraktion.
Als Anreiz soll es Geld geben. Der Bundeskanzler präsentiert eine Impflotterie mit 500-Euro-Gutscheinen.
Das heißt, jeder Zehnte, jede Zehnte hat eine Chance zu gewinnen.
Doch diese Versprechen können 200 Meter weiter kaum jemanden motivieren.
Ich lasse mich sicher nicht impfen.
Nehmen Sie die Strafen in Kauf?
Wird wohl sein müssen.
Die Kontrolle ist dann Aufgabe der Polizei, stichprobenartig, zum Beispiel bei Verkehrskontrollen. Die Strafen bei Verstoß bis zu 3.600 Euro. Jetzt muss aber erstmal ein hier unerlaubter Demozug geräumt werden. Österreich ist so emotional aufgeladen wie selten. SPÖ-Chefin und Epidemiologin Pamela Rendi-Wagner hatte massiven Gegenwind aus der eigenen Partei. Sogar Austritte. Doch sie blieb auf Kurs.
Wir hatten auch einen vierten Lockdown im Herbst, der immerhin 3 Wochen gedauert hat. Das alles war in Deutschland und in anderen europäischen Ländern in dieser Form nicht der Fall. Und diese Erfahrung hat in Österreich auch zu der Erkenntnis in der Politik und auch unter den Expertinnen und Experten geführt, dass wir leider jetzt als Ultima Ratio diese Impfpflicht brauchen, auch wenn wir sie uns nicht gewünscht haben.
Nach einer langen Debatte schließlich die geheime Abstimmung.
Ja-Stimmen 137, Nein-Stimmen 33. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen.
Eine große Mehrheit der Abgeordneten dafür. Trotz einiger weniger Abweichler sichtliche Erleichterung.
Wir hatten lange gute Diskussionen und das war mir ganz wichtig, diese Debatte und diese Diskussionszeit auch zu geben und zu nehmen. Und ich werde mal schlafen gehen, etwas früher.
Draußen zieht die Polizei ab. Die Impfgegner sind, zumindest für heute, nicht mehr zu sehen.
Während in Österreich also die Impfpflicht jetzt beschlossene Sache ist, wird bei uns noch über eine Einführung gestritten. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen weiter. Mehr zur aktuellen Corona-Lage jetzt mit Thorsten Schröder.
Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante rechnet die Bundesregierung Mitte Februar mit mehreren hunderttausend Corona-Neuinfektionen täglich. Gesundheitsminister Lauterbach sieht dadurch eine neue Belastungsprobe auf Krankenhäuser und Labore zukommen. Der SPD-Politiker sprach sich dafür aus, die PCR-Tests von Beschäftigten in sensiblen Gesundheitseinrichtungen bevorzugt auszuwerten. Unterdessen meldet das Robert-Koch-Institut mit 133.536 Neuinfektionen wieder einen neuen Höchststand. Das sind gut 52.000 Ansteckungen mehr als vergangenen Donnerstag. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 638,8. Frankreich will trotz noch immer steigender Infektionszahlen im Februar die Corona-Maßnahmen schrittweise lockern. Das kündigte Premierminister Castex an. Es sind dann wieder mehr Menschen zu Veranstaltungen zugelassen, die Maskenpflicht im Freien sowie die Homeoffice-Pflicht entfallen. Gleichzeitig werden die Regeln für Ungeimpfte schon vom kommenden Montag an verschärft. Ohne den Nachweis einer Impfung oder einer Genesung ist dann der Zugang zur Gastronomie, zu Kulturstätten, Sportveranstaltungen oder zum Fernverkehr nicht mehr möglich. Das Münchner IFO-Institut weist darauf hin, dass eine Rückverlagerung von internationaler Produktion nach Deutschland der hiesigen Wirtschaft mehr schaden als nutzen würde. Wegen der gestörten globalen Lieferketten denken Unternehmen über solche Schritte nach. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es viele Diskussionen darüber, ob die Abhängigkeiten von Ländern wie China verringert werden sollen und können, ob Produktionen von bestimmten Teilen oder medizinischen Artikeln rückverlagert werden sollten nach Deutschland. Dies wäre möglich, hätte auch enorme Vorteile, könnte aber einen hohen Preis haben. Natürlich würde es unsere Abhängigkeit verringern. Mit einer europäischen Chipfabrik wären Chips schneller vor Ort und würden Arbeitsplätze geschaffen. Aber Fachkräfte sind schon jetzt eher zu knapp. Dann dürften die Lohnkosten steigen und das dürfte unsere Wirtschaftskraft schwächen. Laut den Wirtschaftsforschern des Münchner IFO-Institutes würde das unsere Wirtschaftsleistung fast 10% drücken. Und wenn andere Länder ähnlich agieren oder Zölle als Vergeltungsreaktion erhöhen, könnte der Rückgang noch größer ausfallen.
Das deutsche Handballteam ist mit einer Niederlage in die Hauptrunde der Europameisterschaft in der Slowakei gestartet. Gegen Titelverteidiger Spanien stand es am Ende 23-29. Die Deutschen mussten zahlreiche Corona-Fälle in den eigenen Reihen ausgleichen.
So sehr die erste Niederlage im Turnier auch schmerzte, so erklärbar war sie angesichts von 11 Corona-bedingten Ausfällen im deutschen Team. Der Start gegen Europameister Spanien konnte sich dennoch sehen lassen. 10-9 Führung nach 20 Minuten. Erst als sich in der Mannschaft von Bundestrainer Gislason die Flüchtigkeitsfehler häuften, kam der Favorit zu einfachen Tempo-Gegenstoßtoren und einer 14-12 Pausenführung. Vor 2000 Zuschauern in Bratislava zog Spanien nach einem 5-0 Lauf zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell weg und siegt am Ende mit 29-23. Für die deutsche Mannschaft, die immer wieder am herausragenden spanischen Torhüter Pérez de Vargas scheiterte, geht es bereits morgen Abend weiter mit dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen.
Er habe sich eine Karriere aufgebaut durch die Filme, die er nicht gemacht habe, sagte Hardy Krüger mal. Dabei hat er viele Filme gemacht und spielte darin vielfältige Rollen. Er war Sunnyboy, Nazi-Offizier oder Großwildjäger und einer der wenigen deutschen Schauspieler, der mit den Großen der Branche vor der Kamera stand. Immer wieder gerne erzählte er, wie er einst John Wayne unter den Tisch trank. Später ging der Film Weltstar auf ausgedehnte Weltreisen und dokumentierte seine Abenteuer fürs Fernsehen. Nun ist Hardy Krüger mit 93 Jahren in seiner kalifornischen Wahlheimat Palm Springs gestorben. Heiko Rauber.
In Chicago bin ich vielleicht die rechte Hand von Al Capone und in Rio de Janeiro habe ich ein Safe ausgeräumt. 50 Millionen. Verspielt habe ich das Geld in Monte Carlo und in Indochina habe ich das Abendland gerettet. Brrr.
Hardy Krüger. Von der Jugendikone zum Weltstar. Draufgänger und Sympathieträger, Schauspieler, Schriftsteller und natürlich Weltenbummler.
Wenn Sie so leben dürfen, dass Sie etwas bedeuten für die Menschen, die sich auf der Straße anhalten und sagen vielen Dank, dann müssen Sie verstehen, dass ich mich als einen sehr glücklichen Menschen betrachte.
Geboren 1928 in Berlin. Die Eltern schicken ihn auf ein Elite-Internat der Nationalsozialisten. Mit 15 wird er entdeckt für den Propagandafilm Junge Adler. Kurz vor Kriegsende geht er in den Widerstand und überlebt nur knapp. Er wird entdeckt für den deutschen Nachkriegsfilm. Anfang der 50er Jahre avanciert er zum Teenager-Idol.
Das ist ein Symbol. Ich begebe mich unter den Pantoffel.
Du für mich? Mhm.
Hardy Krüger, der Sunnyboy des deutschen Unterhaltungsfilms. Sein internationaler Durchbruch gelingt ihm in einer Charakterrolle. 1957 ist er im britischen Kriegsfilm Einer kam durch, ein deutscher Jagdflieger.
Ich war in England über Nacht ein Name und dann schloss sich Amerika, Frankreich und so weiter an. Also von da an ging es dann.
Hollywood ruft. An der Seite von John Wayne spielt er im Safari-Abenteuer Hatari.
Bring den Verbandskasten mit.
Meine Schuld, das habe ich verbockt.
Ein Draufgänger, der auch in subtileren Rollen überzeugen kann. Etwa im prominent besetzten Absturzdrama Der Flug des Phönix.
Wir haben alles hier, was wir brauchen, um ein neues zu bauen und damit zu starten.
Das soll wohl ein Witz sein.
Immer wieder verkörpert er auch Wehrmachtssoldaten. Das Trauma seiner Jugend lässt ihn nicht los. Bis ins hohe Alter engagiert er sich gegen Rechtsextremismus.
Was dieser Nationalsozialismus mit uns gemacht hat, das habe ich als junger Mensch gesehen.
Afrika wird Hardy Krügers Leidenschaft. Dort lebt er viele Jahre, dreht Dokumentationen. Als Filmschauspieler zieht er sich in den 80er Jahren zurück, schreibt Bücher, Romane und Erlebnisberichte von seinen Reisen um die Welt. Hardy Krüger. Ein langes, erfülltes Leben.
Und zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter. Sven, wie sind die weiteren Aussichten?
Und da fangen wir wirklich, Ingo, mal mit Schauen an. Denn an manchen Tagen macht es einfach richtig viel Freude, auf ein Satellitenbild oder einen Satellitenfilm zu schauen. Und jetzt muss der Wetterfrosch einmal sich räuspern, was man nicht tun sollte. Entschuldigung. Wir gucken auf das Bild drauf und was Sie hier sehr schön sehen können, zunächst mal zur Orientierung. Hier ist Oslo, hier ist der Südteil Norwegens und hier haben wir Berlin eingezeichnet. Und hier über die Nordsee kommend sieht man diese ganzen Schauer heute, auch häufig Schnee oder Schneeregen oder Graupelschauer, teilweise gewittrig, die unterwegs waren. Jetzt gucken wir hier mal in das norwegische Gebirge. Was Sie hier sehen, sind Wolken, was Sie hier etwas heller sehen, ist nur Schnee. Und jetzt ist die Luft über die Berge abgesunken, also ein Föhneffekt, Skandiföhn wird er auch genannt. Und weil die Luft hier wärmer war durch diesen Effekt, hat das die Wolken aufgelöst. Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Und so gab es zum Beispiel im dänischen Ödum heute 6 Stunden, 12 Minuten Sonnenschein. Jetzt machen wir noch was. Wir zoomen noch mal nach Südschweden. Da können Sie noch was Interessantes sehen. Schauen Sie mal diesen Streifen an. Das sind keine Wolken, das ist Schnee. Dort ist ein Schauer unterwegs gewesen, ist so über die Landschaft gezogen und hat dort seinen Schnee hinterlassen. So, jetzt müssen wir natürlich auf unser Wetter schauen. Und da ist es in der kommenden Nacht weiterhin so, dass hier immer noch von der Nordsee kommend bis nach Bayern weiterziehend Schauer unterwegs sind. Meistens Schneeschauer. In den tiefsten Lagen mischt sich mal Regen rein. Morgen im Tagesverlauf kommt dann hier von Nordwesten die nächste Warmfront.
Dann fängt es an zu regnen. Auf dem Weg nach Osten und Südosten ist es dann allerdings immer noch Schnee. Schneefallgrenze steigt später, da wo es möglich ist, auf rund 500 Meter an. Das sind die Temperaturen. Am Wasser morgen früh plus 3, sonst minus 2 bis minus 7 Grad. Morgen Nachmittag gleiche Verteilung. Nach Nordwesten, wo die Warmfront herkommt, am wärmsten mit bis zu 7 Grad. Nach Südosten eher Richtung 0 Grad. Die Aussichten ein trüber Samstag mit weiterem Regen und viel Schnee an den Alpen. Und am Sonntag gibt es im Südwesten Aufhellungen. Insgesamt ist die Luft dann aber milder, Ingo.
Vielen Dank, Sven. Und keine Sorge, auch ein Wetterfrosch kann man einen Frosch im Hals haben. Das waren die Tagesthemen. Zum Tode von Hadi Krüger zeigt das Erste um 0.15 Uhr eine Reportage über das Leben des Schauspielers und Weltenbummlers. Danach meldet sich dann das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.